ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam
und der Julia Rohrmoser.
Yes.
Heute auch wieder dabei.
Natürlich. Und wir sprechen in diesem Podcast ja auch immer ganz gerne über Intoleranzen, über Laktoseintoleranz, über Zöliakie, über Glutensensibilität, über Fructoseintoleranz und so weiter und so fort. Worüber wir aber noch nicht gesprochen haben, ist: Wo kommen denn eigentlich diese ganzen Unverträglichkeiten her? Wie unterscheiden sie sich und welche Rolle kann dabei Lebensstil und Ernährung spielen? Und dafür haben wir uns natürlich wieder unseren Lieblingsexperten zu diesem Thema eingeladen.
Achims ultimatives Gastintro.
Ja, ich denke, es braucht gar kein großes Intro, weil wir eh schon alle Fans von ihm sind. Er hat auf alle Fragen immer eine passende Antwort, zumindest wenn es um den Bereich Darm geht, Ernährung. Er ist einer der führenden Forscher im Bereich der Gastroenterologie und treuer Podcast-Gast und Freund. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Siener vom Institut für Ernährungsmedizin am Campus Lübeck. Lieber Christian, auch an dich eine Frage vorweg. Ist es nur eine gefühlte Wahrheit oder nehme ich Unverträglichkeiten irgendwie so wahr, dass es eigentlich immer mehr wird?
Ja, also liebe Julia, lieber Achim, vielen Dank, dass ich heute wieder dabei sein darf. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, gefühlte Wahrheit, denn man muss schon festhalten, wenn wir ganz knallhart auf die Daten schauen wollen, dann bemerken wir, dass so richtig Daten eigentlich dafür nicht vorhanden sind. Also wenn wir jetzt beide in die Fußgängerzone gehen würden nach Hamburg und dann die Leute fragen würden, dann würde jeder Vierte, jede Fünfte sagen, Mensch, ich vertrage das ein oder andere nicht. Aber runtergebrochen eben auf Daten ist es schwierig. Es gibt so einige Schätzgrößen, die sagen, 8-12% etwa aller in Deutschland lebenden Menschen haben eine Art von Unverträglichkeit. Aber das sind, wie gesagt, keine richtig sauberen Daten, auf denen wir argumentieren können. Man kann aber sagen, das ist eine der häufigsten Besuchsgründe beim Gastroenterologen, also die Unverträglichkeit zum Beispiel gegenüber Milch, aber auch gegenüber Dingen, die vielleicht gar nicht bekannt sind, was es denn eigentlich ist, also unklare Beschwerden.
Gibt es dann heute so eine Verschiebung der Begrifflichkeiten, dass man schneller sagt, man ist intolerant oder hat dann vielleicht auch eher eine Sensibilität, wo man früher sagte, ach komm, stell dich nicht so an, verträgst du halt das Brot jetzt mal nicht oder so oder quengel nicht so rum, wo man vorher vielleicht eher so drüber gegangen ist und wo man aber heute leichter sich outet und sagt, naja, ich habe da eine Intoleranz. Oder gibt es diese Begrifflichkeiten denn eigentlich schon immer? Also Sensibilität oder Unverträglichkeit?
Die Herangehensweise, um da eine Systematik reinzubekommen, ist das, was wir im Englischen Adverse Reaction to Food, ne? Also eine Unverträglichkeit gegenüber Nahrungsmittel beschreiben, das ist der Oberbegriff. Also ich esse etwas und habe im Nachgang dann Probleme. Zum Beispiel mit dem Gastrointestinaltrakt in Form von Bauchschmerzen oder auch Durchfall. Das sind also Dinge, die wir so bezeichnen können. Und dann haben wir aber darunter eben mehrere Untergruppierungen. Und eine große Gruppe, das sind die Intoleranzen. Hier geht es vor allem um den vielleicht auch fehlgeleiteten Verdau von Kohlenhydraten. Da ist die Laktoseintoleranz zum Beispiel oder die Fructoseintoleranz eine der Ursachen. Wir haben aber auch die allergisch-immunologisch, also durch das Immunsystem vermittelten Erkrankungen. Da geht es in Richtung Nahrungsmittelallergien. Und dann haben wir eine große Gruppe. Das ist eine relativ undefinierbare Masse von Menschen, die haben eben typische Beschwerden und dann weiß man aber nicht, was eigentlich der Auslöser ist. Das ist die große Gruppe der Reizdarmpatienten, die wir auch, und das zeigen neuere Daten, zunehmend in dieses System der Nahrungsmittelintoleranzen / Allergien einbeziehen sollten, weil wir eben sehen, dass hier viele der Betroffenen eben auch an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit leiden.
Wann merkt man das denn? Also hat man immer Bauchschmerzen und, sage ich mal, Durchfall, wenn man irgendwas nicht gut verträgt? Oder kann das auch andere Symptome haben?
Also der Klassiker, und da fange ich immer an zu erzählen mit der Laktoseintoleranz. Da ist es relativ klar, dass die Beschwerden eben im Gastrointestinaltrakt, also Magen-Darm-Trakt, angesiedelt sind. Es gibt aber auch Berichte, das geht dann so zum Beispiel Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität. Das sind so Beschreibungen, dass dann auch möglicherweise Denkprozesse beeinflusst werden, dass dann starkes Müdigkeitsgefühl aufkommt, dass vielleicht auch so etwas wie eine laufende Nase, tränende Augen mit einer Rolle spielen können, bis hin zu denjenigen, die wirklich stark allergisch reagieren, die dann bis hin zu Luftnot eine Reaktion zeigen. Das kennt man vielleicht von den Erdnussallergikern. Die müssen also nur eine Spur von Erdnuss irgendwo in einem Lebensmittel drin haben und dann kriegen die massiv Probleme bis hin zu einem anaphylaktischen, also allergischen Schock.
Das heißt, es kann richtig lebensgefährlich dann werden teilweise?
In dem Fall ja.
Mhm. Okay. Mhm.
Wo kommen denn die Unverträglichkeiten her? Gibt es da eine historische Wandlung? Also ich erinnere mich an das Beispiel, was du genannt hast mit den Ballaststoffen, was wir auch schon mehrfach zitiert haben von dir, dass wir quasi als Jäger und Sammler von einer Ballaststoffmenge oder wo wir noch Weiderinde gekaut haben, was du ja auch mal so schön beschrieben hast, von 150 oder gar mehr Ballaststoffen Gramm pro Tag sind. Mittlerweile empfiehlt die WHO ja 30 Gramm. Wenn wir auf 15 Gramm pro Tag kommen, ist das, glaube ich, schon relativ viel. Und jetzt versucht man natürlich dann, sich da nach oben zu futtern und möglichst viele Ballaststoffe zu essen. Das ist ja das, was man dann quasi so als Reaktion auf diese Empfehlung dann versucht, positiv umzusetzen. Und dann kommt es eben zu Problemen, weil wir ja das Mikrobiom eigentlich oder diese Mikroorganismen gar nicht mehr in der Vielfalt haben, um mit dieser großen Ballaststoffmenge umzugehen?
Ja, also das ist eine total, total spannende Frage. Und ich möchte vorausschicken, das ist ja nicht nur die eine Unverträglichkeit, die eine Allergie oder die eine Intoleranz gibt, sondern es ist halt ein ganzer Blumenstrauß an unterschiedlichen Dingen, die eine Rolle spielen. Und bei der Laktoseintoleranz zum Beispiel, da reden wir ja sehr viel auch über genetische Faktoren, dass wir irgendwann mal unsere Laktosetoleranz verlieren, weil wir nicht mehr auf Milch angewiesen sind. Das ist ein ganz physiologischer Prozess. Mhm. Und man muss ja eigentlich sagen, über 70% der Weltbevölkerung vertragen ja keine Laktose. Das heißt, dass wir sozusagen in eine Laktoseintoleranz reinkommen, ist möglicherweise eben etwas, was physiologisch passiert. Denn eigentlich sind wir davon oder gehen wir davon aus, dass als Säugling muss ich die Muttermilch vertragen. Das heißt, ich muss laktosetolerant sein. Ne? Und irgendwann hat sich das Thema erledigt und dann überlegt sich der Körper, naja, wieso soll ich dann so ein Enzym, was in der Herstellung relativ aufwendig ist, noch produzieren? Und dann verliert man die enzymherstellenden Prozesse und am Ende werde ich dann laktoseintolerant. Da spielt Genetik da eben eine große Rolle.
Eine kurze Zwischenfrage stellen, entschuldige, wenn ich da unterbreche, aber ist es dann so, dass wir ein kleineres Toleranzlevel haben oder geht es dann wirklich ganz bis in eine Laktoseintoleranz? Also ja. Haben wir quasi auch für Fructose und für Laktose eben beispielsweise verschiedene Toleranzlimits oder Level und wenn wir die eben überschreiten, dann tun sich die enzymatischen Prozesse und so weiter schwer und wir kriegen dann eben Probleme oder habe ich dann gleich eine Intoleranz?
Genau, also das ist nicht so das Alles-Nichts-Oder-Prinzip, sondern es ist eher so, dass das eine dosisabhängige Reaktion ist. Mhm. Und das kann jeder für sich selber auch testen. Also zum Beispiel eine Fructosebelastung über Fruchtsäfte oder vielleicht auch auf Früchte, die man dann zu sich nimmt. Irgendwo erreichen wir unsere Toleranzgrenze, wo dann auch wirklich jeder am Ende des Tages dann gastrointestinale Symptome entwickeln wird. Nur die ist eben ja, sehr, sehr unterschiedlich. Das kann bei schon 10 Gramm, 20 Gramm am Tag losgehen und bei einigen passiert dann erst nach 200 Gramm etwas, übertriebene Maße gesagt.
Du hast mal das schöne Beispiel genannt und sagtest, wenn man schon zum Frühstück die Probleme hat oder Probleme dann mit bestimmten Nahrungsmitteln, dann ist es mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Intoleranz. Und wenn man erst gegen Abend dann Probleme bekommt, dass es dann an dieser Überschreitung des Toleranzlimits liegen könnte. So, und genau. Finde ich immer so eine ganz, ganz schöne Formel, die man für sich im Kopf haben kann. Man sagt, ach gut, wenn ich morgen schon die Probleme habe, dann ist es eher eine Unverträglichkeit.
Naja, also ne, das zielt ja auf insbesondere die Fructose-Malabsorption oder Intoleranz ab. Da ist es besonders so, dass wir noch eine relativ gerade morgens die Kapazität der Aufnahme von Fructose, die relativ langsam über den Darm ist, dass das noch gut funktioniert. Aber mit anfallender Fructose führt eben diese langsame Aufnahme dazu, dass Fructose anreichert. im Darm selber. Und überall dort, wo sich dann Zuckermoleküle anreichern, können Bakterien, also unser Darmmikrobiom, dann Stoffwechselprozesse betreiben, die ja deutlich mehr gasproduzierend sind und damit eben auch diesen typischen Blähbauch verursachen, als das sozusagen bei den schwerer verdaulichen Kohlenhydraten der Fall wäre, wo erst aufwendige Spaltprozesse notwendig sind und das funktioniert dann auch eher erst im Dickdarm. Hier haben wir also die Situation, dass wir relativ schnelle Stoffwechselprozesse ankurbeln und es kommt dann zu der Situation, dass viele Leute berichten, naja, morgens starte ich noch gut in den Tag, aber dann über den Tag nimm Schmerzen irgendwie zu und der Bauch spannt und ich fühle mich dann wie im 8. oder 9. Monat schwanger. Das ist also etwas, was relativ häufig berichtet wird. Und das kann eben durchaus an einer Fructoseintoleranz liegen. Das kann aber auch eine bakterielle Über- oder Fehlbesiedlung des Dünndarms sein. Also eine Situation, bei der, so gehen wir zumindest aus, eigentlich im Dickdarm lokalisierte Bakterien hochwandern den Dünndarm und letztendlich an einer dafür nicht ausgelegten Stelle dann Fermentationsprozesse betreiben, aus zum Beispiel der Zufuhr von kurzkettigen Zuckermolekülen. Und das ist durchaus auch ein Problem. Und da kommen wir auch nochmal zu deiner Frage, inwieweit unser Lebenswandel hier eine Rolle spielt. Da wissen wir, dass bestimmte Triggerfaktoren und Auslöser vorliegen. Also zum Beispiel eine vorangegangene Einnahme von Antibiotika, zum Beispiel nach einer Weisheitszahnextraktion. Ne? Es gibt also Menschen, die sind vollkommen ohne Beschwerden ihr Leben lang gewesen, gehen zum Zahnarzt, lassen sich einen Zahn ziehen, nehmen dann prophylaktisch ein Antibiotikum für 2-3 Tage und die berichten, naja, nach der Einnahme des Antibiotikums, 2-4 Wochen später, sind dann Beschwerden aufgetreten, die dann auch nicht mehr weggegangen sind. Das heißt, hier hat es, und so gehen wir davon aus, ein Shift in der Mikrobiomzusammensetzung gegeben. Das heißt, es sind plötzlich andere Bakterien an einer vielleicht falschen Stelle zur falschen Zeit und können diese Probleme verursachen. Oder auch ein Klassiker ist die Reisediarrhoe. Also wir reisen in fremde Länder und kriegen da typischerweise, nicht? Also Indien, Thailand, Indonesien, das sind so die Klassiker, wo dann auch viele junge Leute mit als Rucksacktouristen hinreisen. Die kommen dann zurück und sagen, naja, ich hatte da eine wirklich starke Gastroenteritis. Aber die Beschwerden, die ich da hatte, die sind zwar etwas zurückgegangen, aber trotzdem haben sie noch Bestand. Ich habe also Magen-Darm-Beschwerden im Sinne von entweder Durchfallepisoden oder einen aufgeblähten Bauch und das geht seit dieser Zeit nicht zurück. Auch da reden wir von einer möglicherweise Über- oder Fehlbesiedlung. Das haben wir früher auch mal das postinfektiöse Reizdarmsyndrom genannt, aber da wissen wir zunehmend, dass hier doch in vielen Fällen eben eine Fehl- oder Überbesiedlung im Dünndarm vorliegt.
Und die kriegt man dann theoretisch wieder weg dann auch? Also so plötzlich, wie die theoretisch gekommen ist, kann die dann wieder gehen? Also ist es ein Unterschied, ob du die Unverträglichkeit seit der Geburt sozusagen hast?
Ja, also das ist ganz wichtig, weil viele Menschen ja mit diesen Beschwerden auch rumlaufen und der Alltag wirklich in die Lebensqualität eingeschränkt ist. Man muss es erstmal erkennen, man muss es benennen und dann kann man in der Tat auch therapeutische Maßnahmen ergreifen. Das wäre zum Beispiel eine Ernährungsumstellung, dass man mal für einen überschaubaren Zeitraum von zum Beispiel so 8 bis 10 Wochen mal die Auslöser dieser Situation versucht zu reduzieren. In diesem Falle würde man dann zum Beispiel die Aufnahme von diesen schwer verdaulichen kurzkettigen Zuckermolekülen, den sogenannten FODMAPs, das würde man reduzieren. Das kann helfen und da ist es in der Tat so, dass danach, wenn man dann diese FODMAPs langsam wieder einführt, am Ende diese Beschwerden gar nicht mehr in dem Umfang bestehen. Das heißt, viele Leute kommen da in eine Situation, wo es dann wirklich besser wird.
Also man lernt kann an, aber auch. Man lernt sozusagen an, denn mit einer Bestückung der oder mit quasi einem Aufbau, was man auch mit Ballaststoffen ja durchaus machen sollte, wie du ja auch schon beschrieben hast, dass man jetzt nicht gleich quasi sich diese große Ballaststoffmenge zumutet, sondern versucht eben, sich langsam in der Ballaststoffmenge nach oben zu futtern an diese Richtgröße von WHO, 30 Gramm pro Tag.
Ja, also in dem Falle wäre es aber so, dass man wirklich erstmal die Symptomlast reduziert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dieses FODMAP-Konzept auch ein Mikrobiom-modulierendes. Denn wenn die Bakterien, die da im Dünndarm zum Beispiel sitzen, nicht mehr die schnell verfügbaren Zuckermoleküle bekommen, dann fühlen sie sich da nicht mehr wohl, / sie verlieren ihre ökologische Nische häufig, nicht, und verziehen sich dann mal bildlich gesprochen wieder in den Dickdarm oder können einfach nicht in der Situation überleben. Okay. Und das führt sozusagen zu einer Art von Reset, so dass man dann nach dieser Zeit, wenn man dann langsam diese FODMAPs, also diese Zuckermoleküle wieder einführt, dass es dann peu à peu sich wieder ein vielleicht für den Einzelnen günstigeres Mikrobiom wieder ausbildet.
Also ich habe von der Reisediarrhoe und so habe ich nichts, wenn ich dann kurzfristig bestückt bin mit den Mikroorganismen, die ich dann aber nicht mehr brauche nach dem Urlaub, dann habe ich einmal die Probleme. Der Gedanke ist nur an der Stelle, dass man, wie es früher war oder auch in vielen Urvölkern ja noch so ist, dass sie ein sehr breites Mikrobiom haben, weil sie natürlich auch sich breit ernähren müssen. Und dass da eben die Probleme nicht so bestehen wie bei uns in der westlichen Welt. Also es macht aber jetzt auch keinen Sinn, wenn ich dich verstehe, dass man versucht, diese Mikrobiomwiese zu erweitern. Also ergo, hätte da jetzt was von, wenn ich im Urlaub quasi mir einen anderen Bakterienstamm da aufsacke, längerfristig, sondern weil der sowieso die Nische hier nicht findet und ich den gar nicht fütter mit dem, was er da drüben eben zu essen kriegt.
Naja, also prinzipiell ist es immer noch eine Blackbox. Das heißt, ich will es nicht abstreiten, dass davon auch der Einzelne profitieren kann. Es ist sogar so, dass wir ja durchaus auch empfehlen, möglichst viele auch präbiotische, das heißt auch Ballaststoffquellen zu nutzen, um die Vielfalt im Darm zu unterstützen. Also unterschiedliche Ballaststoffquellen werden auch von unterschiedlichen Bakterienarten dann benutzt, um ein Wachstum anzuregen. Und je vielfältiger das Darmmikrobiom ist, desto besser auch unsere Resilienz gegenüber zum Beispiel Durchfallerregern oder anderen krankheitsrelevanten Erregern, die dann in den Magen-Darm-Trakt eindringen. Also so kann man das schon sagen. Nur es ist eben ein Unterschied, wenn es zu einem krankhaften Situation kommt, in dem letztendlich Bakterien nicht nur in ihrer Vielfalt möglicherweise verändert sind, sondern wo es auch zu einer Überpopulation in Darmabschnitten kommt, die dafür eigentlich nicht ausgelegt sind. Denn der Dünndarm ist ja wesentlich keimärmer als der Dickdarm. Das heißt, der Dünndarm kann nur zu einem bestimmten Prozentsatz Bakterien dort tolerieren, weil der Dünndarm, wenn er gedehnt wird, dafür ist er eigentlich auch nicht so ausgelegt, diese Beschwerden verursacht. Und das ist genau das, was wir sehen.
Wenn du von der Vielfalt sprichst oder dass man versucht, komplex auch wieder unterschiedliche Bakterienstämme anzuordnen, die Wiese größer zu machen, da sprichst du jetzt aber von spezifischen Lebensmitteln. Du hängst also nicht, wenn du mit deinem Hund spazieren gehst, irgendwie wie früher am Baum und pflückst dir da die Rinde, dass dein Mikrobiom eine größere Vielfalt bekommt. Ne?
Ja, aber das ist etwas, was, das ist gar nicht so klar, wie wir eigentlich unser Mikrobiom, oder wie sich unser Mikrobiom von außen konstituiert. Es gibt durchaus den Einfluss der Hausgemeinschaft. Eigentlich die größte Einflussgröße auf das Mikrobiom ist, mit wem lebt man im Haushalt zusammen. Das heißt, und da gibt es auch ganz spannende Daten, in der Tat, lebt man mit einem Hund zusammen oder ohne Hund, also / Haustier. Auch das hat einen riesigen Einfluss auf unsere Komposition des Mikrobioms. Übrigens auch die Komposition unseres Mikrobioms beeinflusst das Mikrobiom des Hundes. Und es ist sogar so, dass der Hund in dem eigenen Haushalt ein ähnlicheres Mikrobiom nach Studien hat mit seinen Besitzern im Vergleich zu dem Hund, der in der Nachbarschaft wohnt. Also auch das ist etwas, was extrem, extrem spannend ist, ne?
Aber profitieren wir denn davon oder ist das eher von Nachteil?
Naja, das ist Gegenstand der Forschung zu sagen, wie wir am Ende davon profitieren. Es gibt durchaus auch assoziierende Studien, die zum Beispiel gezeigt haben, dass der Hygienestatus, auch das Zusammenleben mit Tieren, beginnend in der Frühkindheit durchaus auch protektiv gegenüber zivilisatorischen Erkrankungen ist. Also man weiß, dass weniger Allergien, weniger Asthma zum Beispiel auftritt, so dass man schon davon ausgehen kann, dass es hier eine Einflussgröße gibt. Wir wissen, unser Immunsystem wird ja stark durch die Darmbakterien beeinflusst. Und dass wir eine gewisse Form von Auseinandersetzung mit Mikroorganismen brauchen, damit unser Immunsystem es lernt, mit diesen letztendlich auch auszukommen und nicht überzureagieren. Mhm. Und eine der großen Hypothesen ist ja die Hygienetheorie, die verantwortlich gemacht wird für viele dieser Erkrankungen, die wir doch in zunehmendem Maße haben, dass durch die falsche oder vielleicht auch fehlerhafte Prägung des Immunsystems dort überschießende Immunreaktionen zu finden sind. Und das wird diskutiert zum Beispiel im Kontext von Allergien, aber auch von chronischen Entzündungserkrankungen bis hin zu rheumatischen Erkrankungen. Das sind also alles Dinge, die unheimlich, finde ich, spannend sind, die aber so komplex sind, dass so eine richtige, klare, auch saubere Beweisführung dort am Ende des Tages noch aussteht.
Also aber in der Tendenz eher Bauernhof als Kind als OP-Saal.
Genau.
Ich habe mal eine kurze Frage, und zwar eine Freundin von mir, die ist zum Beispiel auch fruktoseintolerant, isst aber trotzdem, weil sie Obst einfach liebt, immer wieder.
Wenn immer dieses kommt, eine Freundin von mir Schwägerin oder mein Schwager, sag doch gleich, es geht um dich, liebe Julia. Gib's doch zu, wir kennen uns alle hier. Wir haben schon einige Podcasts aufgezeichnet. Sprich ruhig von dir. Also Julia hat ein Problem.
Was ist denn, wenn man es trotzdem immer wieder macht und einfach sagt, komm, ich nehme die Bauchschmerzen gerne in Kauf. Ist es eigentlich schädigend, sage ich mal, auf diese Unverträglichkeiten nicht zu hören? Also macht das irgendwas mit dem Körper oder ist es tendenziell egal, man muss halt nur mit den Bauchschmerzen dann irgendwie klarkommen?
Ja, also auch das hängt davon ab, um was es sich handelt. Bei einer Fruktoseintoleranz, bei einer Laktoseintoleranz, gerade als erwachsener Mensch, sehe ich das als nicht problematisch an. Das ist natürlich dann, wenn man heranwachsend ist, im Kindesalter etwas anderes. Denn durch ständige Bauchschmerzen, auch durch ständige Durchfälle, kann zum Beispiel die Aufnahme von weiteren dann auch Nährstoffen eingeschränkt sein. Das heißt, es kann zu Wachstumsverzögerungen kommen. Wir haben ja auch die allergisch- oder autoimmunologischen Nahrungsmittelintoleranzen, zum Beispiel die Zöliakie, also die Glutensensitivität. Da ist es so, da muss ein striktes Meiden eben von Gluten erfolgen. Das heißt, da hat es medizinischen Mehrwert zu sagen, da bitte streng darauf achten, dass es nicht aufgenommen wird. Jetzt, wie gesagt, im Erwachsenenalter, wenn man es nicht vermeiden kann oder wenn man sagt, man möchte das eben, das ist eine willentliche letztendlich Entscheidung, ist das vollkommen in Ordnung. Vielleicht als kleinen Trick, wenn man Fructoseintolerant ist, kann man durch etwas zusätzlich zugeführten Zucker die Fructoseintoleranz kurzfristig etwas verbessern. Denn wir wissen, dass Fructose zusammen nur mit der Glucose, also dem anderen Zuckermolekül, in die Darmepithelzelle aufgenommen wird. Und sobald die Fructose über die Darmbarriere hinwegkommt oder in die Darmepithelzelle aufgenommen worden ist, steht sie natürlich den Bakterien nicht mehr zur Verfügung, die dann anfangen, die Fructose aufzunehmen und dann diese Gase produzieren, die dann diese Beschwerden machen.
Das ist ja ein sehr guter Lifehack.
Ich hätte nochmal eine wichtige Frage, die mir gerade zu der Anschaffung eines Haustiers gekommen ist. Wir haben zu Hause einen Corgi, dem braucht man nur irgendwie was vor die Nase halten und dann der kaut noch nicht mal, der schluckt. Wäre es denn sinnvoller, ich würde quasi den Haushalt noch mit so einem Windhund oder so, also ein Bernardiner wäre wahrscheinlich auch denkbar ungünstig, wenn sich das Mikrobiom dann mischt, aber da wären doch Windhunde oder schlanke Hunderassen, die eher eine Tendenz zum weniger Essen haben, gar nicht so schlecht. Ich meine jetzt mit Hinsicht auf deinen Vergleich oder beziehungsweise hast du mal das Beispiel genannt, dass man Schlachtrösser dazu genutzt hat, früher um das Mikrobiom zu transplantieren, um die Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft zu erhöhen. Deshalb, vielleicht hast du ja einen Tipp, welche Hunderasse würde sich denn eignen, dass man selber davon profitiert, der Stoffwechsel.
Ja. Also das ist in der Tat, also in dem Fall, den du gerade genannt hattest, ging es ja um die englischen Schlachtrösser, die den Stuhl, das Mikrobiom transplantiert bekommen haben. Von in diesem Fall Hannoveranern, glaube ich, also die Welfen, die dort historisch ja auch verwandelt waren. Das hat letztendlich dann die Schlachtrösser wieder geheilt vor den Clostridien, die sie dort hatten als verursachenden Keim. Aber jetzt können wir das Ganze nochmal eine Runde weiterdrehen. Und hier geht es, so würde ich es fast sagen, um den Begriff der Transfaunation. Also etwas, was zum Beispiel in der Fremdenlegion durchaus gängig war. Viele Europäer sind dann im Militäreinsatz nach Afrika gekommen und haben dort eigentlich alle die ersten Tage eben diese typische Reisedurchfallerkrankung bekommen, aufgrund dieser sich verändernden auch hygienischen Standards, der unterschiedlichen Mikrobiome, die dann auf den Einzelnen eingeprasselt sind. Was man gemacht hat, man hat den Rekruten Kameldung zu essen gegeben, getrockneten Kameldung. um letztendlich so ein bisschen die Flora sozusagen in einer ja, fett angepassten Dosierung ganz unbewusst zuzuführen. Und das hat dazu geführt, dass dort eben diese Einsatzbereitschaft von vornherein dann gegeben war, ohne dass eben dieser durchfallbedingte oder gastrointestinal bedingte Ausfall vorlag.
Das sind natürlich strenge Einstellungskriterien.
Ja. Ja, gut, und jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, kann man das übersetzen auf die häusliche Situation? Kann man hier möglicherweise Empfehlungen für irgendwo ein Hund machen? Nein, so weit sind wir nicht. Was man aber dabei dazu sagen muss, es gibt durchaus auch Mikrobiomtransfer-Experimente oder Stuhltransplantationsexperimente, dass man Übergewichtigen, auch Diabetikern zum Beispiel, den Stuhl, das Mikrobiom implantiert hat im Rahmen einer Stuhltransplantation von besonders schlanken und gesunden Individuen. Und da hat man sehr schön zeigen können, dass das einen positiven Effekt auf die Gewichtsentwicklung oder auch auf die Blutzuckerparameter hatte, der eben übergewichtigen Probanden. Das macht also durchaus Sinn. Wir haben ja auch in der Onkologie zum Beispiel so etwas wie Immun-Checkpoint-Inhibitoren-Therapie. Das sind also neue Therapieverfahren, die die Bremse im Immunsystem lösen sollen, damit unser Immunsystem Tumorzellen wieder entdeckt. Und auch da wissen wir, hat das Mikrobiom eine große Rolle. Wenn es darum geht, spricht eine Person auf diese Therapie an oder nicht. Und hier gibt es sehr gute Daten, zuerst im Mausmodell, jetzt aber auch im Human, also im Menschenmund, dass man wirklich diesen Effekt des Ansprechens durch einen Mikrobiomtransfer potenzieren kann, indem man zum Beispiel den Stuhl transplantiert von Menschen, von denen man weiß, dass sie auf diese Therapie ansprechen. Also etwas, was sehr, sehr spannend ist und was so ein bisschen das Potenzial unterstreichen soll.
Ja, lieber Christian, vielen, vielen Dank erstmal an dieser Stelle schon mal. Wir sind allerdings natürlich noch nicht ganz am Ende. Du kennst es ja schon von den vorherigen Folgen, die wir schon mit dir aufgenommen haben. Es wartet ja noch dein Highlight der Woche auf uns. Da sind wir sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
Jetzt sag nicht Kameldunk.
Das Highlight der Woche.
Nee, ich habe mir überlegt, ich nehme mal heute die Erbse. Erstmal ist ein heimisches Gemüse, Hülsenfrüchte. Super Proteinlieferant, reich an Mikronährstoffen. Ja, also etwas, was jetzt ja auch in die Zeit ganz gut reinpasst. Und Erbsen zubereitet als Sättigungsbeilage, aber eben auch so mal aus der Hand, direkt aus der Schote genossen. Ist für mich das Superfood der Woche.
Aber es muss nicht bei einer Erbse bleiben, es dürfen auch ein paar mehr sein, nehme ich an, oder?
Absolut.
Gott sei Dank. Ja, Christian, cool. Also vielen, vielen Dank, dass du wieder bei uns warst. Wir wissen das natürlich sehr zu schätzen. Wir wissen ja auch, die Forschung schläft nicht. Und dass du dir diese Zeit immer für uns nimmst, das wissen wir wirklich sehr wert zu schätzen. Und die Hörer und Hörerinnen da draußen wahrscheinlich auch.
Dass du gerade im Amt sitzt und der Helikopter hier hinter dir landet, das haben wir, glaube ich, jetzt auch gehört.
Ach, hat man gehört, okay.
Ja, das ist
ich habe die Fenster zu, aber der fliegt direkt übers Haus.
Man merkt zumindest, dass du bei der Arbeit bist. Ganz herzlichen Dank. Es war wieder und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
Nein.
Ich glaube, da tauchen jetzt auch wieder viele Hörerinnen und Hörerfragen auf, gerade wahrscheinlich zu der Auswahl des Haustiers, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Vielleicht finden wir ja da bis zum nächsten Mal dann doch irgendwie eine Studie, eine Auswertung oder vielleicht ist die Forschung dann schon so weit, dass man sagen kann, der Sam, du schaffst dir am besten einen Windhund an. Lieber Christian, vielen Dank, dass du
dabei warst. Ja,
gerne,
bis zum nächsten Mal.
Jo, bis dann. Tschüss.
Ja, und vielen Dank euch natürlich auch fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr habt einiges wieder für euch mitnehmen können. Wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, ne, die diese Folge interessieren könnte, dann empfehlt uns gerne, gerne, gerne weiter. Wir freuen uns über jeden Support und macht's gut, ihr Lieben. Ne?
Ist so.
Bis
Tschüss. Danke.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lou, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lou.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lou eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? und warum spuckt Lou nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.